Das Wissenschaftsmagazin geht ans Limit. Extrem, die Sommerserie.
Er ist extrem simpel und doch vorbildlich. Der Fadenwurm C. elegans hat sich in den vergangenen Jahren vom unsichtbaren Bakterienverkoster zum unverzichtbaren Topmodel der Wissenschaft emporgearbeitet. Heute ist er in Forschungslaboren rund um den Globus genauso zu Hause wie auf der internationalen Raumstation ISS. Denn der Winzling gibt dem Menschen Einblick in die komplexesten Prozesse des Lebens und damit auch in unsere eigene Natur, von der Befruchtung bis zum Tod.
Ja, also Nietzsche hat gesagt, ihr habt den Weg vom Wurm zum Mensch gemacht und viel in euch ist noch Wurm.
They really are very elegant. They kind of look like snakes in a desert.
C. elegans bewegt sich auf eine sehr elegante, schlängelnde Art. Wenn man sich den Wurm anguckt, dann versteht man, warum er Eleganz heißt.
C. elegans turned out to be better than good.
Für etwa die Hälfte der menschlichen Gene kann man klar sagen, aha, das gibt's auch beim Wurm. Darum, wenn man etwas über den Wurm versteht, hat man schon eine Ahnung, wie es beim Mensch vor sich hergehen könnte.
Ein Wurm macht Karriere. Sie hören eine Sendung von Katharina Bochsler. Wir schreiben das Jahr 1900. Der französische Bibliothekar, Zoologe und Botaniker Emile Mopa wühlt in algerischer Erde. Er nimmt Proben, untersucht diese und isoliert als erster das kurze Würmchen mit dem langen Namen C. elegans, Cenoraptitis elegans. Kaum entdeckt wird's auch schon wieder still um den gehörlosen Wurm. Mehr als ein halbes Jahrhundert. Bis zur schicksalhaften Begegnung von Cenoraptitis elegans mit Sydney Brenner. Der junge Sydney Brenner, Entwicklungsbiologe am Labor für Molekularbiologie in Cambridge, ist ein Talentspäher, auf der Suche nach dem perfekten Tier für seine Forschung. Schnell ist ihm klar, dieser Wurm hat Potenzial. Er passt unter das Mikroskop, ist für Genforschung geeignet und einfach zu züchten, pflanzt sich schnell und zahlreich fort und hat eine klar begrenzte Zahl von genau 959 Zellen. Kurz, wer mit ihm forscht, kommt zu einem Ende.
For us the important thing is finite. That it's had a fixed number of cells and it means you can come to the end of description.
1963, vor genau 50 Jahren, stellt Sydney Brenner der Wissenschaftsgemeinde seinen Wurm vor. Er ist überzeugt, C. elegans hat das Zeug, den Entwicklungsbiologen im Labor Modell zu stehen. Brenner wird belächelt, manche lachen ihn gar aus. Der Wurm sei kein Modellorganismus, er sei ein Scherzorganismus, ein Witz.
Oh yes, everybody thought it was a bit of a joke organism, you see, that worms were a joke.
Doch Sydney Brenner hält zum Wurm. Wer die Entwicklung von komplexen Lebewesen verstehen will, wer begreifen will, wie Körperzellen sich teilen, sich spezialisieren, sich zu Organen zusammentun und interagieren, wer wissen will, warum dies meistens gelingt, aber manchmal auch nicht, der muss im Einfachen beginnen. Mit der Erforschung eines Organismus, der zwar simpel ist, aber doch so weit differenziert, dass er grundlegende biologische Funktionen mit weiterentwickelten Lebewesen wie dem Menschen teilt. Und genau das tut Cenoraptitis elegans. Er ist nicht nur ein gutes, sondern wie sich herausstellen wird, ein perfektes Modell. Unerwartet, selbst für die C. elegans Pioniere.
You don't expect that, you see, because we didn't know. But it turned out to be better than good.
Sydney Brenner verhilft dem Wurm zum Durchbruch und sich selber, knapp 40 Jahre später, zum Nobelpreis. Weil er recht hatte, mit seiner Überzeugung, dass fürs komplexe Leben nur lernt, wer das Einfache versteht. Und weil er den Mut hatte, mit einem Tier zu arbeiten, das sich erst noch beweisen musste.
My view is that if you wait for something to be perfect before you begin, you'll never do it.
Der anmutig schlängelnde Wicht ist nur unter dem Mikroskop sichtbar, dafür bis ins letzte Detail. Er offenbart sämtliche Entwicklungspfade seiner Zellen. wie sie sich teilen und spezialisieren, wie aus der befruchteten Eizelle nach vielen Teilungen Haut-, Muskel- oder Nervenzellen entstehen. C. elegans gibt Hinweise darauf, wie Zellen sich zu Organen zusammentun, mit ihren Nachbarinnen schwatzen, sich Sorge tragen und ihren eigenen Tod beschließen, bevor sie zu Krebs entarten. C. elegans verrät dem Menschen, welche Funktionen bestimmte Gene haben, wann deren Aktivität erwünscht ist und in welchen Momenten sie besser daran tun, zu ruhen. Und weil sich Wurm und Mensch in vielem ähnlich sind, weiß C. elegans in ebenso vielem über sich hinaus. Michael Hengartner, Molekularbiologe an der Universität Zürich.
Cenorhabditis elegans hat knapp 1000 Zellen, genau gesagt 959 Zellen, lebt knapp 2 Wochen, ist keine Millimeter lang, also sehr einfaches Tier auf einer Seite. Auf der anderen Seite ist das ein raffiniertes Tier, hat viel mehr Ähnlichkeiten mit uns, als man es denken würde, wenn man nur einfach das Tier anschaut. Es hat Muskeln, es hat ein Hirn. Dieses Hirn muss mit den Muskeln kommunizieren, es muss aufwachsen, es muss sich vermehren. Sehr viele von diesen Fragestellungen, von diesen Problemen hat das ähnlich wie uns gelöst. Darum, wenn man etwas über den Wurm versteht, hat man schon eine Ahnung, wie es beim Mensch auch vor sich hergehen könnte.
Vor 800 Millionen Jahren lebte der letzte gemeinsame Vorfahr von Homo sapiens und C. elegans. Dann trennten sich deren Wege. Äußerlich haben Mensch und Wurm nichts mehr gemein. Innerlich aber schon.
Ja, also Nietzsche hat gesagt, ihr habt den Weg vom Wurm zum Mensch gemacht und viel in euch ist noch Wurm. Also auf der Genebene kann man für etwa die Hälfte der menschlichen Gene kann man klar sagen, aha, das ist das Äquivalente, das gibt's auch beim Wurm.
Denn die Natur schmeißt kaum etwas weg, was sich bewährt hat. Viele grundlegende Strukturen und molekulare Mechanismen wurden deshalb im Verlauf der Evolution über Jahrmillionen fast unverändert beibehalten, das heißt konserviert.
Die Natur ist relativ lazy auf Englisch. Sie erfindet lieber nichts Neues, sondern braucht einfach etwas, was schon da ist.
Doch nicht immer laufen solche Prozesse nach Programm. C. elegans steht deshalb nicht nur für den Normalfallmodell. Von Beginn an, seit den 1960er Jahren, arbeiten die Forschenden auch mit Mutanten, mit Tieren, deren Erbgut verändert ist. Diese geben unter anderem wichtige Hinweise über Krankheiten beim Menschen, Krebs etwa. Helge Großhans, C. elegans Forscher am Friedrich-Miescher-Institut in Basel.
Bestimmte Gene sind vielleicht wichtig in diesen Tumoren. Und dann kann man natürlich fragen, was passiert, wenn wir ähnliche Mutationen im Wurm einführen? Welche Defekte sehen wir? Wir wissen ziemlich genau, wann welche Zelle sich teilt, woher sie kommt, was ihr Vorläufer ist. Das heißt, wir können dann zurückgehen und können fragen, was ist wirklich der grundlegende Defekt, der passiert ist? Und können dann fragen, was passiert molekularbiologisch in dieser Zelle, die den Defekt hat?
Denn die Forscher kennen das Entwicklungsschicksal jeder einzelnen C. elegans-Zelle mittlerweile im Detail. Sie wissen, welche Zelle zu welchem Zeitpunkt welche weiteren Zellen produziert, wie diese miteinander in Beziehung stehen und welche Gene in welchen Zellen wann aktiv sind. Möglich macht dies die geringe Zellzahl des Wurms. Lediglich 959 Zellen hat der ausgewachsene C. elegans.
Generell ist es was, was uns einfach erlaubt, wenn wir sehen, in einem mutanten Wurm, er hat bestimmte Defekte, irgendwas läuft nicht ganz so, wie es sein soll, dann können wir schauen, in welchem Gewebe findet das statt. Und dadurch, dass wir wissen, wie viele Zellen dort sein müssten, was ihre Vorläuferzellen sind, können wir dann auch versuchen herauszufinden, wo kommt eigentlich dieser ursprüngliche Defekt her, was ist die Grundlage dafür.
C. elegans modelt heute unter anderem in der Krebs-, Alzheimer-, Alters- und Autoimmunkrankheitsforschung. Er wird auf Diät gesetzt, von Nikotin abhängig gemacht, hormonell manipuliert und mit Antidepressiva behandelt. Er dient als Modell für die menschliche Fruchtbarkeit, für Sucht und Sozialverhalten und vieles und Unglaubliches mehr. Michael Hengartner vom Institut für Molekularbiologie an der Universität Zürich.
Vor ein paar Wochen hatten wir wieder mal das internationale Cenorhabditis-Meeting in Los Angeles. Da kamen weit über 1000 Forschende aus der ganzen Welt zusammen über Themen, wo auch ich paff bin. Da denke ich, doch, das kann man. Schlafforschung macht man jetzt mit dem Wurm. Das Tier lebt keine 2 Wochen und man kann Schlafforschung darüber machen. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir etwas beim Wurm gewonnen haben, also neue Erkenntnisse gewonnen haben und dann gemerkt haben, dass es beim Mensch ähnlich geht, jedes Mal war ich paff, weil wir sind viel näher verwandt mit dem Rest der Natur, als man es denken könnte.
Molekularbiologin Iskra Katic erinnert sich sehr genau an ihre erste Begegnung mit dem Wurm.
I remember it was February 1st, 1999. I had picked my first worms. You know,
es ist der Tag, an dem die angehende Forscherin an sich zu zweifeln beginnt. Wie in aller Welt soll sie unter dem Mikroskop ein kaum einen Millimeter langes Würmchen mit einem noch kleineren Häkchen zu fassen kriegen.
And at first I thought I would never get it and it was so difficult. And now of course, I just do it, just like everybody learns.
Nach einer Woche hat Iskra Katic sich und den Wurm im Griff. Und heute, 14 Jahre später, leitet die Molekularbiologin das C. elegans-Labor am Friedrich-Miersche-Institut in Basel. Sie züchtet Würmer auf Bestellung. In jener Zahl und Ausprägung, wie sie ihre Kolleginnen und Kollegen am Institut für ihre Experimente brauchen. Und das geht fix. Denn C. elegans ist ein Zwitter. Und er wächst sehr schnell.
Those are the main reasons. One, it's a hermaphrodite. Two, it grows so fast.
Das hermaphroditische Geschlecht kommt Wurm und Wissenschaft entgegen. Zwar gab es ursprünglich auch weibliche Würmer, doch haben sich diese im Verlauf der Evolution eine praktische Fähigkeit zugelegt. Sie produzieren die Spermien zur Befruchtung ihrer Eier gleich selber und erledigen heute als Hermaphroditen die ganze Fortpflanzung im Alleingang und Schnelldurchlauf. Innerhalb von 3 Tagen produziert C. elegans 300 Junge und noch einmal 3 Tage später tummeln sich schon mehr als 10.000 Würmer in der Petrischale.
In 3 days you'll have 300 small little worms without any other worm being there. And again, in 3 days you'll have a full plate of 10.000 plus worms.
Die Tierchen leben im Labor auf Agarplatten, wo sie sich von E. coli-Darmbakterien ernähren. C. elegans ist also einfach und günstig zu halten und auch sonst ein ganz angenehmer und äußerst duldsamer Laborkollege.
We can also freeze them. So, as you know, this is a really great advantage of C. elegans.
Fällt den Forschern gerade kein neues Experiment mehr ein, verstauen sie die mutierten Würmer gern auch mal im Tiefkühlschrank. Was sie dann Monate oder Jahre später auftauen, sind muntere Würmer, an denen die Zeit spurlos vorbeigegangen ist.
When you take out a worm from your freezer, you know that it has not accumulated so many mutations. Because we all do, just by being out and living and breathing and being in the sun, we get a lot of mutations.
Tiefgefroren häuft das Tier keinerlei Erbgutschäden an, keine genetischen Mutationen, wie sie normalerweise täglich in großer Zahl entstehen, beim Wurm und beim Menschen, allein durch das Sonnenlicht. Nicht so der eingefrorene C. elegans. Er bleibt, der er war, und damit genau der, den die Genforscher beobachten wollen.
Being geneticists, we want to work with something that is as much as possible pure. So
selbst nach 3 Jahren bei minus 80 Grad endlich wieder aufgetaut und zu neuem Leben erweckt, macht C. elegans dort weiter, wo er Jahre zuvor aufgehört hat. Er frisst und pflanzt sich fort.
If I take out my tube of worms that has been sitting in the freezer for 3 years, I'll have effectively the same worms that I had 3 years ago.
2 Wochen lebt C. elegans im Schnitt. Via 4 Larvenstadien erreicht er nach 8 Stunden das Erwachsenenalter und beginnt nach 3 Tagen Eier zu legen. Ein Rhythmus, nach dem sich Iskra Katic und ihre Mitarbeiterinnen richten. So achten die Forschenden beispielsweise darauf, dass sie Kreuzungen nie an einem Mittwoch durchführen. Denn in diesem Fall schlüpft die neue Generation ausgerechnet am Wochenende, wenn sich selbst angefressenste Wurmforscher nur ungern im Labor verkriechen.
Plan your experiments. For example, you don't set up crosses on a Wednesday, because then the next generation will be done Saturday or Sunday. So you set up crosses on all other days except Wednesday.
C. elegans gibt sein innerstes Preis. Er kann nicht anders. Er ist transparent. Wer ihn unter das Mikroskop schiebt, sieht, wie im C. elegans Hermaphroditen 1090 Zellen wachsen und 131 dieser Zellen vorzeitig absterben. Immer und in jedem Tier. Warum bloß, Michael Hengartner?
Ah, genau darum forsche ich auf diesem Bereich. Das ärgerte mich, als ich das erste Mal gehört habe. Was für ein Zeitverschleiß, oder? Wenn die Zellen eh jedes Mal sterben, warum sollte man sie überhaupt machen?
In allen Tieren und damit auch im Menschen begehen Zellen Suizid. Allein in unserem Körper sind es täglich Millionen. Zellen läuten ihren Untergang ein, weil sie überflüssig geworden oder aus dem Lot geraten sind und zu einer potenziellen Gefahr für den Körper werden. Für den Körper des C. elegans ebenso wie für jenen des Menschen.
Über die evolutionären Zeiten haben unsere Zellen gemerkt, wie sie die Homöostase, also das Gleichgewichtsinhalt der Zelle, messen können. Und wenn das Gleichgewicht klar nicht mehr da ist, dann ist das meistens ein Zeichen, dass etwas relativ schief mit der Zelle geht. Und als Sicherheitsmechanismus nimmt sich dann die Zelle das Leben mit dem Argument, wenn etwas sehr schief mit mir ist, dann bin ich möglicherweise eben ein Risiko für den Organismus. Also doof gesagt, Beispiel Infektion durch einen Virus, die Zelle merkt, hoppla, ich bin infiziert oder etwas ist schief mit mir, weiß ich nicht genau was, aber merkt, etwas ist aus dem Lot, nimmt sich das Leben, durch das wird der Virus auch aus dem Körper eliminiert, kann sich nicht mehr vermehren, die Nachbarzellen sind geschützt. Oder eine Zelle hat eine Mutation, sodass sie sich sehr schnell vermehrt, ohne dass ein Wachstumssignal da ist. Auch hier fehlendes Gleichgewicht. Die Zelle nimmt sich das Leben, bevor dass es eine bösartige Krebszelle werden konnte.
Dieses Suizidprogramm, das von der Zelle selbst gestartet wird, die Apoptose, ist hochgradig konserviert. Das heißt, das Programm wurde im Verlauf der Evolution über Hunderte von Millionen Jahren in praktisch unveränderter Form aufrechterhalten und weitergegeben. So dass die Genfamilien, die den programmierten Zelltod steuern, in unterschiedlichsten Organismen wie C. elegans, Fruchtfliege, Huhn, Maus oder Mensch dieselben sind. Und weil der Wurm viel einfacher zu untersuchen und zu verstehen ist als der Mensch, steht er auch hier Modell. Michael Hengartner vom Institut für Molekularbiologie an der Universität Zürich.
Was wir zum Beispiel wissen, ist, dass wenn eine Zelle sich entscheidet, sich selbst das Leben zu nehmen, dann schreibt sie auf einen kleinen Zettel, liebe Kollegen, liebe Nachbarinnen und Nachbarn, ich nehme mir jetzt das Leben, bitte stellt sicher, dass ich auch richtig begraben werde. Und dann wird dieser Zettel verteilt. De facto, was passiert ist, dass auf der Oberfläche der Zelle werden Signale aufgesetzt, die eben diese Zelle als sterbende Zelle identifizieren. Die Nachbarzellen haben jetzt die Möglichkeit, diese sterbende Zelle aufzunehmen, zu fressen sozusagen. Die sagen sich, free food, und werden die einnehmen und die verdauen. Und dann werden die Komponenten dieser Zelle werden wieder neu gebraucht, für neue Zellkomponenten zu bauen.
Doch nicht immer verläuft die Selbstvernichtung der Zellen nach Plan. Werden die toten Zellen beispielsweise nicht richtig entsorgt, kann dies schwerwiegende Folgen haben.
Geht dieser Prozess fehl, dann wird diese tote Zelle länger zerbeln und früher oder später wird etwas Schlechtes passieren. Sie wird lysieren, wie man das aus wissenschaftlicher Sicht sagt, und dann wird eine Inflammation aktiviert, eine Entzündung, und das kann dann eben zu Autoimmunkrankheiten führen.
Einige der schwersten Erkrankungen beim Menschen hängen mit Fehlregulationen des Zellsuizids, der Apoptose, zusammen. Neben Autoimmunkrankheiten, beispielsweise dem Lupus erythematodes, sind dies der Krebs und neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson. Alle diese Krankheiten versteht man heute dank C. elegans besser. So wurden wichtige Strukturen und Stoffe, die die Apoptose im Menschen regulieren, zuerst in C. elegans entdeckt. Dazu gehören zum Beispiel die BCL2-Gene. Deren Eiweiße sind bei vielen degenerativen Erkrankungen in deutlich erhöhten Mengen vorhanden. Bei zahlreichen Krebsarten hingegen sind sie auffällig reduziert. Genau 20 Jahre ist es her, da untersuchten C. elegans-Forscher Würmer, die nicht richtig wachsen wollten. Dabei fanden sie in den Zellen der Tiere ein eigenartiges Molekül. Ein winziges Stück RNA. Zwar wussten sie, dass dieses Molekül zahlreich und in jeder Zelle vorkommt. Sie wird von Genen hergestellt, um Eiweißbaupläne abzuschreiben und diese zur entsprechenden Produktionsstätte zu bringen. Doch dieses eine, neu entdeckte RNA-Schnipselchen half nicht mit bei der Eiweißproduktion, sondern störte die Entwicklung der Würmer. Das kleine Molekül wurde Mikro-RNA getauft und weiter nicht groß beachtet. Bis einige Jahre später ein zweites derartiges Molekül auftauchte.
Bis dahin dachte man, okay, dies ist halt einfach irgendwas Seltsames, das existiert in diesem komischen Wurm, aber das hat keine generelle Bedeutung. Und dann hat man aber gesehen, diese zweite Mikro-RNA, die man entdeckt hat, existiert auch tatsächlich in menschlichen Zellen. Und zu dem Zeitpunkt hat dann natürlich jeder aufgehorcht.
Was könnte dieses Teilchen für eine Funktion im Menschen haben? Das war die Frage. Und einmal mehr wurde dazu der Wurm befragt, denn diese zweite im Wurm entdeckte MikroRNA ist vollkommen identisch mit jener des Menschen. Bald stellte sich heraus, diese MikroRNA ist winzig und mächtig zugleich. LET7 heißt sie und Helge Großhans vom Friedrich-Mirscher-Institut in Basel kennt sie gut.
Wir haben zum Beispiel gezeigt, dass LET7, eine der wenigen MikroRNAs, die wirklich komplett konserviert ist, vom Wurm von C. elegans bis in den Menschen hinein, dass die sogenannte Onkogene reguliert. Onkogene sind Gene, die selbst Krebs verursachen.
Fehlt LET7 in C. elegans, stirbt der Wurm. Fehlt LET7 im Menschen, erkrankt dieser an Krebs. Die MikroRNA LET7 erfüllt also überlebenswichtige Funktionen, indem sie unter anderem unkontrollierte Zellwucherungen verhindert und das Tumorwachstum unterdrückt.
Wir konnten das in C. elegans zeigen und in menschlichen Zellen. Und seither forschen Firmen auch daran zu sehen, wie man LET7, aber auch andere MikroRNAs in den Organismus hineinbringen kann, um diese Onkogene wieder korrekt zu regulieren, auf dass wir dann die Tumorentwicklung stoppen können.
Die MikroRNAs sind in fast alle biologischen Prozesse involviert. Sie lenken das Schicksal der Zelle von der Geburt bis zum programmierten Zelltod. Geraten sie aus dem Rhythmus, führt dies zu schweren Krankheiten, allen voran zu Krebs. MikroRNAs kontrollieren eine große Zahl von Genen, schrauben deren Aktivität rauf, meistens aber runter oder bringen sie ganz zum Schweigen. Und MikroRNAs ihrerseits werden ebenfalls reguliert. Wie dieses Geflecht gegenseitiger Einflussnahme funktioniert, ist in vielen Teilen noch unverstanden.
Ja, das war auch wieder eine Überraschung, weil man ja zunächst mal gedacht hat, okay, das sind jetzt Regulatoren von anderen Genen, aber gar nicht das Konzept hatte, dass es sehr viel komplexer im Endeffekt sein könnte, dass diese MikroRNAs selbst auch reguliert sind. Und wir sehen jetzt, dass eigentlich jeder Schritt der Herstellung und des Abbaus der MikroRNAs reguliert ist. Wir haben zum Beispiel in C. elegans gezeigt, dass MikroRNAs selbst auch aktiv abgebaut werden und dass das ein Regulationsmechanismus ist, um im Prinzip zu verhindern, dass MikroRNAs aktiv sind zu einem Zeitpunkt, wo sie nicht aktiv sein sollten.
Forscher wie Helge Großhans lernen heute vom Wurm, was dereinst Wirkung entfalten könnte in der Therapie von Krebspatienten. Die biotechnologische Forschung arbeitet heute intensiv an zwei Fragen. Wie lassen sich MikroRNAs blockieren, die zu einem falschen Zeitpunkt aktiv sind? Und wie können Stoffe gezielt in bestimmte Zellen eingeschleust werden, um dort als Regulatoren die MikroRNA-Mengen zu erhöhen? C. elegans, dieser kleine Fadenwurm, der sich seit einem halben Jahrhundert durch die Forschungslabore dieser Welt schlängelt, hat maßgeblich zum enormen Wissenszuwachs beigetragen, den die Entwicklungsbiologie in den letzten Jahren erlebt hat. C. elegans ist nicht nur seiner simplen, genügsamen und fortpflanzungsfreudigen Natur wegen bei den Forschenden beliebt, er ist auch deshalb so populär, weil an ihm sehr viele genetische und molekulare Techniken angewendet werden können. Oft stehen gesunde Würmer Modell, meist aber dienen den Forschern genveränderte Tiere als Beobachtungsobjekt. Iskra Katic vom Wurmlabor am Friedrich-Mirscher-Institut in Basel stellt solche Mutanten her, mit Hilfe von Menschen und Maschinen.
I can show you this liquid handling robot. So what this does, it's actually pipetting, and you can program it to pipette from 196 well plate.
Iskra Katic steht vor einem Roboter. Keinem mit zwei Händen, sondern einem, der blitzschnell mit einer Pipette hantieren kann. Er stellt in Windeseile Cocktails zusammen aus genveränderten Bakterien. Bakteriencocktails, die anschließend Versuchswürmern vorgesetzt werden.
Worms will eat this bacteria and when they ingest them, the RNA spreads from their intestine elsewhere in their bodies.
Die Würmer fressen die genveränderten Bakterien. Ein Teil der mutierten Kost schafft es, die Darmwand zu durchqueren und verteilt sich im ganzen Wurmkörper, wo sie vorübergehend gewisse Gene lahmlegt. Die Forscher sehen auf diese Weise, was passiert, wenn ein Gen abgeschaltet wird. Und aus ihren Beobachtungen schließen sie dann, was die Funktion des Gens ist.
Reduce the function of a particular gene, and then you could see, aha, this gene, whose function I had no idea about before, I just knew its structure. Well, it seems to act in this process.
Nicht immer schlagen Mutationsprozeduren bei allen Würmern an. Um zu sehen, bei welchen Exemplaren die Manipulation geklappt hat und bei welchen nicht, hilft Iskra Katic nach. Mit der Mikroinjektion eines Quallengens, das Würmer mit funktionierendem Gen fluoreszierend leuchten lässt. Tiere mit defektem Gen bleiben unscheinbar.
With a fluorescent protein, so that your mutant worms that are completely mutant will be white and the ones that you don't want will be green.
Nun bleibt nur noch die manipulierten Würmer von den unmanipulierten bzw. die unscheinbaren von den leuchtenden zu trennen. 200.000 Würmchen, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Diesen Aschenputtelpart übernimmt der Wurmsortierer. Ein Apparat, der aussieht wie eine schlecht designte Kaffeemaschine.
So this is the worm sorter and here if I open it. It looks a bit like a coffee machine, just bigger. And the worms go in here.
Oben schwimmen die Würmer im Wassertank, dann gleiten sie durch einen Schlauch in die Maschine und werden dort je nach Wunsch sortiert. Die großen links, die kleinen rechts, die farbigen rechts, die faden links. Wozu ein Mensch wohl länger bräuchte, als ein Wurm lebt, benötigt der Wurmsortierer lediglich Stunden. 200.000 Würmchen spuckt er in 3 Stunden ins richtige Töpfchen. Doch trotz Hightech, wie es mit C. elegans zu tun hat, kommt um Handarbeit nicht herum.
A lot of what a biologist does these days is still with his or her 2 hands.
Würmer aufpicken, unter Mikroskop arrangieren und manipulieren, das braucht Geschick und eine ruhige Hand. Iskra Katic macht sich deshalb jeweils erst nachmittags an die Würmer und deren Gene, wenn sich das Koffein ihres Frühstückskaffees und das Zittern ihrer Hände verzogen haben.
In the morning I have coffee, so my arms are not as steady as in the evening when I microinject worms, which is a quite fragile work. You can't be shaking.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten heute mit C. elegans, eine überschaubare Gemeinde, die sich beruft auf ein Tier, mit dem sie den letzten gemeinsamen Vorfahr vor 800 Millionen Jahren teilt und der ihr trotzdem nahe geht. Michael Hengartner, der als designierter Rektor der Universität Zürich sein Wurmlabor bald verlassen wird.
Also generell die Tierarten, mit denen wir arbeiten, sollen Anerkennung finden. Also in meinem Herz wird der Wurm weiterleben.
Iskra Katic, Leiterin des C. elegans Labor am Friedrich-Mirscher-Institut Basel, die ihren Würmern dankbar ist.
We all give a lot of thanks to these animals that we work with.
Helge Großhans, der Molekularbiologe am FMI Basel, der vom Wurm für künftige Krebstherapien lernt.
Ja, ich denke, der Wurm ist ein toller Kollege im Labor.
Und Sidney Brenner, der Vater des Wurms. Er erweist dem Wurm die bisher größte Ehre. An der Dankesrede zur Nobelpreisverleihung in Physiologie oder Medizin 2002, den Brenner gemeinsam mit seinen beiden Forscherkollegen Robert Horwitz und John Salston erhält, er nennt Sidney Brenner sein Supermodel Xenoraptitis elegans zum 4. Nobelpreisträger.
I like to think that the 4th winner of the Nobel Prize this year is Xenoraptitis elegans.
Ja, da stimme ich ihm natürlich voll und ganz bei.
He did say that and it's true, definitely.
Ich glaube in der Tat, dass man grundsätzlich sagen könnte, der Wurm hat den Nobelpreis verdient.